Wir legen los, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mit einer neuen Ausgabe von KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Und jetzt sitzen Sie bequem, spitzen Sie die Ohren, machen Sie sich bereit für eine frische Sendung. Es geht los.
Haben Sie ihn gehört, den rebellischen Unterton? Er passt zu unseren Gesprächspartnern der heutigen Sendung. Zwei Kirchenrebellen aus Bremerhaven, der Pfarrer Max Bode und der Pfarrer Christ Schlicht, sind zu Gast.
Sie wollen Leben in die Bude bringen, und zwar in die Kirchenbude. Wie ein richtiger Budenzauber entstehen könnte, das wollen wir von Ihnen hören. Herzlich willkommen bei KR55 an die beiden.
Moin, ein wunderschön, hi.
Moin, hi.
Am Mikrofon sind für Sie heute natürlich Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir mit Max Bode und Christ Schlicht. Beide sind junge Pfarrer, arbeiten in der Emmaus-Gemeinde in Bremerhaven-Geestemünde und Grünhöfe. Bekannt geworden sind sie als Kirchenrebellen.
Da fragen wir doch gleich mal nach. Was macht ein Kirchenrebellen aus?
Tatsächlich ist das Spannende an unserem Rebellendasein, dass es sich für uns gar nicht so rebellisch anfühlt. Wir machen eigentlich nur das, was wir halt machen, was sich für uns richtig anfühlt, und ihr habt ja am Anfang gesagt, den selbstgewählten Titel Kirchenrebellen, das stimmt so gar nicht, der wurde uns zugeschrieben. Also wir haben uns selber gar nicht Kirchenrebellen genannt, sondern haben dann gesagt bekommen, oder die Presse hat dann gesagt, wir wären doch Kirchenrebellen, das heißt, es ist ein zugeschriebener Titel, und ich finde mich eigentlich gar nicht so rebellisch, sondern eigentlich ganz sympathisch.
Und was uns natürlich schon ein bisschen rebellisch macht, wir gucken bei uns im Viertel, was die Leute hier brauchen für einen Gottesdienst und vor allem was für Formen. Das heißt, wenn wir überlegen, wie wir Gottesdienst feiern und mit welchen Formen wir Gottesdienst feiern, dann gucken wir ganz bewusst nicht, was ist vorher so passiert, sondern was braucht es hier vor Ort.
Was war denn euer rebellischer Traum? Irgendwo muss doch die Keimzelle gewesen sein.
In ganz kurz war es einfach nur, dass wir von der Kirche geträumt haben, so wie wir sie als Jugendliche gebraucht hätten.
Und das ist vor allem verständlich. Und ich hatte früher, wenn ich in der Kirche gesessen habe, immer ein bisschen das Gefühl, ich bin leider zu doof für Kirche, weil ich wollte die Predigten verstehen, aber so nach 3 Minuten hat sich mein Kopf so ganz eingeölt angefühlt und ich habe nichts mehr verstanden. Und darum war es mir besonders wichtig, jetzt Gottesdienste zu feiern, die ich fühlen kann.
Warum ist die Zeit eigentlich in der evangelischen Kirche reif für eine Rebellion? Ihr nutzt nicht das Wort Reformation. Das Wort könnten wir in der evangelischen Kirche auch nehmen.
Wir wünschen uns, dass es ganz viele verschiedene Formen von Kirche und von Gottesdienste gibt. Es gibt ein Milieu, das kann Kirche brillant ansprechen und das kann genauso bleiben, aber den Blick so ein bisschen zu weiten auf so ein bisschen andere Milieus und Leute, die wir einfach noch nie erreichen. Denn die Botschaft Gottes, die Liebesbotschaft, die soll auf jeden Fall zu allen Leuten.
Ist das denn auch die Botschaft, die man jetzt als Erwachsene nochmal braucht? Ihr sagt, ihr möchtet den Gottesdienst machen, den ihr als Jugendliche vermisst habt. Was braucht ihr jetzt als erwachsene Leute?
Auf jeden Fall braucht es diese Botschaft auch für erwachsene Leute. Ich kann es jetzt nicht für jeden Menschen sagen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die hervorragend ohne Gott und die göttliche Botschaft klarkommen. Ich merke bei mir, wenn ich das nicht hätte, wäre ich halt einfach ein super zynisches Arschloch. Und allein, dass ich so rausgehen kann und halt merke, ey, mit Gottes Hilfe kann ich halt positiv in die Welt gucken, kann ich halt versuchen, die Welt zu einem kleinen bisschen besseren Ort zu machen. Und muss eben nicht daran verzweifeln, dass diese Welt so oft einfach so beschissen ist. Allein dafür brauche ich jeden Tag Gottes Hilfe. Und diese Botschaft, die ganz kurz halt Gottes Liebesbotschaft auch genannt werden kann, die brauche ich auf jeden Fall jeden Tag.
Uns hilft auch der Blick hier direkt ins Viertel. Und was die Menschen hier im Viertel brauchen, das ist ein Gefühl von Zuhause. Denn für viele sind die eigenen 4 Wände zwar ein Haus, aber kein Zuhause. Und die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, erleben ganz schön viel Bewertung und oft so einen Blick von oben herab. Und einfach mal dann einen Ort zu haben, wo man einfach nur sein kann.
Kann denn rein theoretisch Kirche ein Zuhause werden oder wieder werden?
Ja. Und Kirche ist in ganz vielen Orten ein Zuhause, aber viele Menschen haben noch so ein ganz altes Bild von Kirche, so ein verstaubtes Bild, wo man dann Angst hat, dass wenn man in die Kirche reinkommt, man erstmal bewertet wird oder man von oben bis unten beaugapfelt wird. Und das, mit diesem Bild wollen wir ganz bewusst brechen und sagen, hey, du kannst zu uns kommen, auch in Jogginganzug und Cappy, denn so laufen wir selber auch um während des Gottesdienstes. Darum lassen wir auch den Talar weg und machen unsere Predigt auch nicht von der Kanzel.
Kommen wir erstmal zu euch. Ihr seid ein Pfarrerteam. Wie habt ihr euch gefunden?
Tatsächlich haben wir uns im Studium schon gefunden. Ich bin irgendwann von Marburg nach Göttingen gewechselt und in Göttingen war Chris und dann hat uns eine gemeinsame Freundin einander vorgestellt. Mittlerweile ist sie der Meinung, dass sie ein Monster geschaffen hat. Das wage ich nicht zu beurteilen. Aber ich bin ihr sehr dankbar dafür, dass sie uns beide zusammengebracht hat. Und
wir waren dann zuerst natürlich irgendwie zusammen auf Partys unterwegs und haben da schon gemerkt, okay, wir können uns die Sprüche, ohne uns anzugucken, von links nach rechts hauen. Und das hat die Leute auch einigermaßen unterhalten. Dann haben wir zusammen das Examen gemacht, sind da auch zusammen durchgefallen und mussten dann eine extra Runde drehen. Haben zusammen das Vikariat gemacht, so die Ausbildung zum Pastor, zur Pastorin. Und haben da dann entschieden, wir wollen zusammen viele Dinge ausprobieren. Denn die ersten Jahre sind auch mit die prägendsten Jahre. Und da haben wir gesagt, gut, es reicht uns auch die halbe Kohle, wenn wir dafür genug Zeit haben, all die Dinge auszuprobieren, über die wir im Studium schon nachgedacht haben.
Habt ihr euch die Gemeinde aussuchen können?
Nee, tatsächlich nicht. Also es ist so, dass die erste Pfarrstelle, die Pastoren und PastorInnen bekommen, die wird quasi zugewiesen. Wir durften uns ein paar Sachen wünschen und unsere beiden Wünsche waren eben, wir wollen zusammen im Team arbeiten und wir wollen in eine Stadt. Irgendwas, was auch wirklich Stadt genannt werden kann. Und dann ist da eben Bremerhaven draus geworden. Und wir wollten auch eine kleine Herausforderung. Also wir haben dem Personalreferenten damals gesagt so, gib uns ruhig irgendeine Herausforderung, gib uns irgendwas, wo sonst vielleicht keiner hin will. Wir haben genug Power, wir können noch Sachen machen. Und dann haben wir halt festgestellt, okay, das ist jetzt hier Bremerhaven, Grünhöfe. Ja, und das war so der Moment, wo ich mir dann dachte, be careful what you wish for. Die Herausforderung, die wir uns gewünscht haben, die haben wir auf jeden Fall bekommen.
Ja, ihr beiden, wo ist denn eure Adresse? Wir haben gehört Bremerhaven, aber wo genau?
Für alle, die uns gerne mal besuchen wollen, die ganz genaue Adresse ist Haberstraße 12a in 27574 Bremerhaven. Das ist das Kirchenbüro. Wenn ihr in die Kirche selber wollt, dann ist das die Petruskirche und die ist 3 Nummern weiter, also Haberstraße 18.
Wenn ihr euch unser Viertel auf Google Maps anguckt beispielsweise, dann seht ihr ganz in der Mitte eine Kirche mit einem Haus daneben. Da ist das Pfarrhaus, da muss ich wohnen. Und alle anderen Häuser drumherum sind so ganz große Wohnblöcke. Und dann bekommt ihr so ein kleines Gefühl für unser Viertel.
Erzählt dabei von eurer Gemeinde.
Wo wohnst du, Max? Wohl nicht in der gleichen Adresse?
Nee, wir hatten am Anfang einmal ganz kurz hin und her überlegt, ob wir uns, so ein Pfarrhaus ist ja einfach riesig, ob wir uns das Pfarrhaus teilen, haben dann aber sehr schnell festgestellt, wenn wir zusammen arbeiten, befreundet bleiben wollen und zusammen wohnen, dann geht das an einer Stelle auf jeden Fall schief und das wäre bei uns auf jeden Fall das Zusammenwohnen, weil wir halt einfach so unterschiedliche Lebensrhythmen und Alltagsrhythmen haben. Beim Arbeiten und Befreundetsein geht das super. Und deswegen wohne ich tatsächlich in genau einem von diesen Wohnblöcken, die Chris gerade beschrieben hat. Und mein erster Eindruck hier vom Viertel war halt auch, hui, es ist wirklich sozialer Brennpunkt, alles identische Wohnblöcke. Und mit der Zeit habe ich dann festgestellt, ja, das ist zwar der Ruf von außen, aber wenn man hier wirklich wohnt, und deswegen bin ich so froh, dass ich halt wirklich mitten im Viertel wohne, dann ist der Eindruck ein ganz anderer. Dann ist es halt eher so in die Richtung, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert, weil es halt einfach, ich habe hier so schnell so tolle und sympathische Menschen kennengelernt und das feiere ich halt einfach nach wie vor, dass ich hier im Viertel mit, also so schnell mit den Leuten ins Gespräch komme und es halt ständig Kommunikation ist. Also ich kann hier nicht durchs Viertel laufen, ohne irgendwie mindestens mit einer Person zu schnacken und das war auch direkt der erste Eindruck dann mit offenen Augen, dass die Leute hier ständig am Schnacken sind. Von den Balkons auf die Straße, zwischen den Balkons hin und her und dafür liebe ich halt einfach unser Viertel, dass es halt so kommunikativ und offen ist.
Und das Entspannte ist, ich kann sogar in Jogginghose zum Penny latschen und komme dann mit Leuten ins Gespräch. Das ist, moin Pastor, hast du mal Zeit? Und da wird man dann eben nicht komisch angeguckt für die Jogginghose, sondern das ist eigentlich, macht es noch zugänglicher. Also ich glaube, wenn ich hier im schicken Dreiteiler durchs Viertel laufen würde, dann würde ich sehr seltsam angeguckt.
Allerdings ein düsteres Bild eines Pfarrers heutzutage im Dreiteiler. Aber ist also eure Adresse der richtige Ort, um das Neue auszuprobieren?
Worüber wir sehr dankbar waren, als wir in der Gemeinde ankamen, unser Vorgänger, der hat schon experimentelle Gottesdienste gemacht. Weil auch der schon gemerkt hat, so wenn man einfach den Klassiker macht, dann kommt man hier nicht wirklich weit. Und was man merkt, die Leute, die hier bei uns vorbeikommen, die geben uns genau eine Chance. Und wenn sie dann im Gottesdienst sitzen und verstehen dann diese Rituale und Sprache, die wir manchmal als Kirche gefunden haben, nicht, dann kommen die auch nicht wieder. Und darum haben wir hier mit dem Kirchenvorstand zusammen geguckt, wie können wir hier was Neues machen. Und haben dann auch gefragt, was wünscht ihr euch für den Gottesdienst? Und eine der ersten Sachen, die sie gesagt haben, war, wir verstehen nicht, warum beim Gottesdienst der Pastor nie richtig Moin sagt. Der sagt immer am Anfang was, was man nicht versteht. Warum sagt er nicht ehrlich Moin? Und darum fangen wir genauso an. Wir sagen Moin, willkommen zu Hause. Und dann erklären wir erstmal, wo man die Getränke findet. Die Leute können nämlich auch einfach ihre Limo mit an den Platz nehmen. Auch für die Neuen, wo man die Toilette findet. Denn das ist wichtig. Das sind einfach wichtige Dinge. Und unser Gottesdienst fängt so an, wie man jemanden bei einer Party begrüßt. Man erzählt, wo die wichtigsten Sachen sind und was jetzt gleich so passiert.
Und also ich war selber erstaunt, wie viele segensreiche Momente einfach hier am Anfang da waren, dass wir hier hingekommen sind, dass unsere Kirchenmusikerin gesagt hat so, ey, ich bin diejenige für verrückte Ideen, ich möchte auch gerne verrückte neue Sachen ausprobieren. Und das waren Sachen, die habe ich mir nicht erträumt, habe ich mir nicht erwünscht, aber da sage ich einfach, das war quasi so ein bisschen Gottes Segen, dass hier auch andere Leute waren, die mit uns zusammen Kirche gestalten wollten. Und von daher ist es ein guter Ort, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Kirche neu und anders gestalten ungefähr an jedem Ort auf der ganzen Welt funktioniert, weil es einfach nur Glaube und ein bisschen Segen von Gott braucht und dann läuft das schon.
Also Gottesdienst ist ganz wichtig, dann die ganz lockeren Gespräche, wenn man sich so trifft. Ihr habt ja auch einen sozialen Brennpunkt da. Wie sieht's aus mit diakonischem Profil? Spielt das für euch eine Rolle?
Das war ein weiterer Segen, dass das hier schon da war. Wir haben ein Familienzentrum, was sich einfach super um die diakonischen Anliegen hier kümmert. Das heißt, die hatten schon, bevor wir hier waren, eine Lebensmittelausgabe organisiert. Lebensmittelgutscheine waren schon vororganisiert. Die geben wir auch raus. Also es gibt teilweise Wochen, wo wir mehr Lebensmittelgutscheine rausgeben als Beerdigungen haben. Und das passiert tatsächlich regelmäßig. Und das sind einfach auch so Momente, wo ich mir gedacht habe, das ist wunderbar, dass das schon hier ist, weil das hatten wir uns irgendwie vorher in unserem stillen Kämmerlein irgendwie überlegt, dass das ja auch wichtig ist, dass Kirche irgendwie ein diakonisches Profil hat und diakonisch handelt. Und da mussten wir gar nichts machen, weil das alles schon da war und hervorragend läuft und auch hervorragend weiterläuft.
Wo liegen denn die Herausforderungen jetzt für euch?
Immer wieder ganz einfach verständlich zu sein und eine Form zu finden, wie wir auf Probleme reagieren können. Jetzt zum Beispiel gucken wir auf den Winter und haben überlegt, wie wir es schaffen, entweder Wärmeräume anzubieten, weil die Kälte wird diesen Winter bei vielen Menschen, mit denen wir hier zusammenleben, ein krasses Problem. Und da dann immer den Problem im besten Fall vorzukommen, als hinterherzulaufen. Das ist gerade eine der größten Herausforderungen. Aber auch dafür sind wir immer wieder mit den Leuten im Gespräch und fragen, was ist gerade los im Viertel, wie geht's euch und wo drückt der Schuh?
Habt ihr unter euch Aufgaben aufgeteilt als Teampfarrer oder macht ihr das die Aufgaben zusammen?
Wir machen tatsächlich beide alles. Wir haben keine ganze Stelle, darum haben wir symbolisch etwas gemacht, um zu zeigen, dass wir nicht voll arbeiten. Wenn man sich so 4 Kalenderwochen anguckt, dann arbeiten wir eine Woche zusammen, die nächste hat Max frei, wir arbeiten wieder eine Woche zusammen und ich habe eine Woche frei. Das heißt, man hat immer mal eine freie Woche, aber wir machen beide alles, damit wir auch Allrounder sind. Das heißt, wir machen beide Beerdigungen, Taufen, Hochzeiten und gucken immer so nach den Wochen, wer gerade dran ist.
Und wir haben noch ein bisschen so aufgeteilt, dass wir quasi derjenige, der die Kasualien, also Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen macht, der macht nie den Gottesdienst und dann umgedreht. Also das wechseln wir auch ab, einfach um sich gegenseitig den Rücken immer frei zu halten. Also das ist uns fast wichtiger, dass wir halt so arbeiten, dass halt zwar einer immer einen Fokus hat, aber der andere immer den Rücken frei halten kann und auch nicht nur in quasi den klassischen pastoralen Aufgaben, sondern in allem, was sonst reinkommt.
Wie ist es denn mit den Ehrenamtlichen? Laufen sie euch scharenweise zu oder müsst ihr da gucken, suchen?
Was bei uns mit den Ehrenamtlichen gut funktioniert, ist eine ehrliche Freiheit zu geben. Manchmal gibt es so die Einbindung von Ehrenamtlichen, dass man sagt, hey, du darfst dir von diesen beiden Liedern eins aussuchen und das ist jetzt nicht wirklich eine Freiheit. Und was wir zum Beispiel mit der Band, die sich hier ehrenamtlich geformt hat, gemacht haben, ist zu sagen, welche Lieder wollt ihr spielen? Also wie könnt ihr am stärksten mit eurem Herz und eurer Musik ausdrücken und Gottes Liebe so ein ganz klein bisschen hörbar machen? Und dann meinen sie, ja, würden wir auf jeden Fall nicht Orgel spielen, sondern dann geht es jetzt so in die Pop- und Soul-Richtung und das ist jetzt nicht direkt unsere Musikrichtung, aber ich spüre und erlebe, wie sie selber das so spielen. Und immer wenn irgendwelche ehrenamtlichen Ideen haben für eine Gruppe zum Beispiel, dann sagen wir nicht, ja, mir gefällt das, ich mach das, oder mir gefällt's nicht, finde nicht statt, sondern wir coachen die Leute und fragen, was brauchst du, um das umzusetzen? Was brauchst du einen Raum? Können wir dir bei den Vorbereitungen helfen? Und wenn was schief geht, sind wir da und sind so seelsorgerlich da und begleiten so ein bisschen, aber die Ehrenamtlichen schnellstmöglich auch dazu bringen, was selber zu machen, weil dann hat man die Erlebnisse und kann das dann eben auch in der Kirche erleben, aber denen eben auch eine ehrliche Freiheit zu geben und nicht so eine Scheinfreiheit.
Vielleicht könnt ihr nochmal auf den Punkt bringen, was stört euch an den alten Wegen? Ein bisschen haben wir ja schon was gehört.
Ich kann das ganz einfach machen. Viele Varianten davon fühle ich nicht. Also die kommen bei mir nicht an. Ich habe oft so als Jugendlicher, junger Erwachsener Gottesdienste ausprobiert und hatte immer das Gefühl, ach keine Ahnung, bei mir, meine Freundin hat sich von mir getrennt, liebe Leute sind gestorben und dann saß ich in der Kirche und hatte das Gefühl, irgendwie geht's hier nie darum. Es werden immer so Probleme gelöst, die ich nicht habe. Und darum gucken wir hier ganz bewusst auf die Probleme der Leute vor Ort. Und auch wenn wir den Gottesdienst planen, sind Leute immer aus dem Viertel mit eingebunden.
Tatsächlich stört mich gar nicht so viel an den quasi klassischen Gottesdiensten, sondern nur, dass sie zu häufig vorkommen. Wir sind hierher gekommen und haben festgestellt, es gibt in Bremerhaven 9 Gottesdienste am Sonntag um 10 Uhr. Warum sollten wir jetzt noch einen 10. Gottesdienst um 10 Uhr machen? Manchmal gehe ich selber auch total gerne in den richtig klassischen Gottesdienst. Im Studium habe ich das geliebt und habe die teilweise sogar mitorganisiert. Die waren quasi hochliturgisch bis nach Meppen. So, das ist aber gar nicht der Punkt, sondern das, was mich wirklich stört, ist, dass es quasi eine besondere Form bis zum Exzess gemacht wurde und die Vielfalt fehlt. Und es muss genauso klassische Gottesdienste geben, aber es muss dazu halt einfach auch noch Rock-Gottesdienste geben, Elektro-Gottesdienste, reine Gebets-Gottesdienste. Es braucht einfach viel mehr Vielfalt. Und das ist das, was mir halt so wichtig ist.
Ja, und natürlich andere Uhrzeiten. Ne? Du sagst, es ist gerade sonntags morgens 10 Uhr, 9 Stück, aber sonntags abends gibt es nichts. Wann läuft euer Gottesdienst?
Unser Gottesdienst ist jeden Sonntag um 17 Uhr. Und es gibt einige Leute, die sagen, wisst ihr was, Jungs? Für euch stelle ich mir extra um 15 Uhr den Wecker, klatsche mich noch unter die Dusche und bin dann bei euch. Denn wir haben ja auch Leute, die einfach Schicht arbeiten, Nachtschicht machen und für die ist 10 Uhr eine unverschämte Zeit.
Ihr habt ja euer Programm Zuhausekirche genannt, deine Zuhausekirche. Ist das für die Leute so, dass sie bei euch dann auch ein richtiges Zuhause finden können?
Was ich besonders faszinierend finde, ist es nicht nur, dass die Leute hier aus dem Viertel bei uns ein Zuhause finden und uns das so erzählen. Also auch würde ich sagen, hey Jungs, ich komme hierher, wenn es mir schlecht geht. Und dann habe ich wieder Kraft, mindestens für die nächsten 2 Wochen. Seitdem wir hier angefangen haben, streamen wir auch jeden Gottesdienst. Am Anfang noch mit Kameras, die gefühlt nur 3 Megapixel haben und total schwammig aussahen. Aber auch das, und das hat uns selber total geflasht, auch das funktioniert. Nach jedem Gottesdienst bekomme ich so Bilder auf Instagram von Leuten, die dann in der Hängematte oder auf dem Sofa unsere Gottesdienste gucken und uns sagen, ihr seid als Gemeinde unser Zuhause, obwohl die noch nie mit ihrem Körper bei uns in der Kirche waren. Aber ihr Herz ist hier.
Sagt mal genau, auf welchen Kanälen seid ihr überall unterwegs?
Unsere Kirchengemeinde ist als Zuhausekirche auf YouTube unterwegs und da gibt es dann auch jeden Sonntag um 17 Uhr den Gottesdienst im Livestream. Und das andere ist, wir sind dann natürlich auf Instagram unterwegs, Chris als Wunschkind, ich als Pink-Pink-Pastor, also P-Y-N-K. Und nicht zuletzt machen wir beim Projekt Basiskirche von der Konföderation der Kirchen in Niedersachsen mit. Das findet ihr auch auf YouTube und auf Instagram unter Basiskirche.
War Kirche denn früher mehr Heimat?
Was Kirche früher war und immer noch richtig gut ist, ist für eine bestimmte Variante Mensch ein Zuhause zu sein. Sicherheit zu geben, zu begleiten. Tatsächlich auch, wenn in der Woche einfach Mist passiert oder wenn in der Welt was Tragisches passiert, dann ist Kirche da. Aber wir, und das hat Max vorhin ganz schön gesagt, brauchen auf jeden Fall mehr Vielfalt, um auch mehrere unterschiedliche Varianten von Menschen ansprechen zu können.
Ihr beide habt ja richtig einen Stellenanteil auch für digitale Formate. Darüber hinaus seid ihr irgendwo in größere Netzwerke eingebunden? Also Basiskirche war eben schon ein Stichwort. Wo seid ihr da sonst unterwegs?
Genau. Wir sind bei der Basiskirche, wie gesagt, als YouTube-Projekt und dann sind wir noch im YEAD-Netzwerk, also auch von der vom GEP, also vom Evangelischen Medienwerk, ein Netzwerk für, ich mag den Begriff nicht, aber SinfluencerInnen. Und das Schöne daran ist, dass es da halt Austausch gibt, weil es halt noch nicht so viele Menschen gibt, die da halt jetzt irgendwie Kirche im Netz machen und da halt auch irgendwie verrückte und abgefahrene Dinge passieren. Und dann tut es mir immer besonders gut, mich mit Kollegen und KollegInnen auszutauschen, die halt auf ähnlichen Wegen unterwegs sind. Deswegen liebe ich auch unser Teamfahramt so, weil ich halt einfach ein Mensch bin, der am besten denken kann, wenn er mit anderen redet. Und genau, deswegen liebe ich sowohl das YEAD-Netzwerk als auch die Basiskirche einfach, um Austausch mit anderen KollegInnen zu haben, die in eine gleiche oder ähnliche Richtung gehen wie wir.
Wenn man digital unterwegs ist, ist die Klickzahl immer eine wichtige Zahl, für euch auch?
Es ist mega wichtig, wenn man neue Dinge ausprobiert, nicht sofort ins Bewerten zu gehen. Erstmal ausprobieren, mit den Menschen, die mitmachen, zu schauen, wie es sich anfühlt. Und natürlich darf und muss man dann auch gucken, wie es funktioniert. Aber wenn man das macht, dann erbitte ich mir das eben auch für alle Formate. Eben auch für alte und traditionelle Formate zu gucken, wie viele Menschen erreicht das gerade. Und es muss alles neu überarbeitet werden. Also wir haben sehr viel ausprobiert in den letzten 2 Jahren und haben auch sehr viel wieder sein lassen, weil das eben zum Ausprobieren auch dazu gehört.
Ich finde, dieses Gucken auf Zahlen ist sowohl Segen als auch Fluch zugleich. Also es ist wunderschön, einfach mal die Zahlen rannehmen zu können, wenn was funktioniert und zeigen zu können, ey, das hat jetzt x-tausend Klicks so, wir wären ja dumm, wenn wir das nicht mehr machen. Und der Fluchanteil ist gleichzeitig eben das, was Chris am Anfang gesagt hat, wenn man zu schnell und zu früh auf die Zahlen guckt, kann es unglaublich demotivierend sein. Und deswegen, dieses Gucken auf Zahlen ist mit Vorsicht zu genießen.
Sie hören KR 55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Digital sind wir heute verbunden mit Chris Schlicht und Max Bode. Beide arbeiten im Kirchenveramt in Bremerhaven und versuchen gemeinsam, Kirche zeitgemäßer zu gestalten. Und ihre Arbeit hat schon weit über ihre Bremerhavener Gemeinde hinaus Beachtung gefunden.
Wir haben gehört, ihr fahrt demnächst nach Hamburg, da kann man euch persönlich treffen. Ihr habt aber auch schon ein Buch auf den Markt gebracht, Kirchenrebellen. Die Kirche der Zukunft, in der sich möglichst viele Menschen wohlfühlen. Wie geht das?
Es gibt ganz viele geheime Tricks, die in diesem Buch stehen, aber wir werden sie jetzt einfach schon verraten. Einer der Tricks ist, dass wir immer wieder es schaffen, Gottesdienste so zu feiern und Angebote so zu machen, dass wir selber richtig stark Lust drauf haben. Denn das, was wir von Herzen machen, wird andere auch begeistern. Und der Trick ist dann, dass man in der Gemeinde nicht nur selbst irgendwie als Pastor oder Diakonin oder Ehrenamtlich, also dass es dann nicht nur zwei Leute gibt, die was anbieten, sondern dass man möglichst viele Freiheiten bietet für die Menschen, die selber was ausprobieren wollen, worauf sie stehen. Und dann auch nicht zu kritisch zu gucken, wenn man erstmal was ausprobiert. Denn das darf auch sehr gerne ein Metal-Gottesdienst sein.
Und ein anderer Trick oder ein Zauberwort ist tatsächlich, ich habe ja eben schon von Harry Potter gesprochen, in dem Falle nicht Expecto Patronum, sondern das ganz kleine, einfache Wörtchen Probeweise. Wir haben viel von dem, wie Kirche hier neu und anders läuft, einfach mal ausprobiert. Und zum Ausprobieren gehört eben dazu, dass es halt, wir uns nicht hingestellt haben und gesagt haben, das ist jetzt das Neue und von nun an für immer, sondern wir einfach mal gesagt haben, ey, wir probieren jetzt das aus. Und dann gucken wir, wie es sich anfühlt. Und dann haben wir auch ganz viel wieder sein gelassen, was nicht funktioniert hat. Aber dieses kleine Wörtchen Probeweise, das war für uns eben das Zauberwort, was sehr viel möglich gemacht hat.
Und Paulus sagt das ganz schön im Römerbrief. Er sagt, weine mit den Traurigen und lache mit den Fröhlichen. Und als Kirche haben wir das Weinen mit den Traurigen perfektioniert. Es öffnet mir das Herz sperrangelweit, wie wir es als Kirche schaffen, für die Traurigen da zu sein. Aber es wird so viel Anstrengendes auf uns zukommen in den nächsten Jahrzehnten. Das heißt, wir müssen darauf gucken, mit den Fröhlichen zu lachen.
Ist euch beiden wichtig, selber irgendwie erkannt zu werden als Pastoren? Habt ihr, also Talar wahrscheinlich eher weniger. Gibt es da irgendwas für euch, wo ihr sagt, daran siehst du aber schon, dass ich hier der Pastor in der Gemeinde bin, oder spielt das keine Rolle?
Das Einzige, was wir im Gottesdienst tragen, ist der Kollar. Für alle, die das nicht kennen, das ist so dieses Halsband Gottes, so nennen wir es immer. Und das ist so ein weißer Schnipsel unterm Kehlkopf. Aber sonst tragen wir unsere Alltagsklamotten. Das heißt, ich mache mich auch nicht für den Gottesdienst irgendwie besonders schick, weil ich davon ausgehe, dass Gott mich so liebt, wie ich bin. Und dann ist das Einzige, was wir machen, eben diesen Kollar eben schnell drunter zu ziehen.
Aber nein, besonders wichtig ist es uns nicht, als Pastoren erkannt zu werden, sondern einfach als Menschen erkannt zu werden und einfach so zu sein, wie wir sind, und dass die Leute erkennen, ey, wir spielen hier nichts vor, wir machen hier nicht auf besonders heilig, sondern wir sind genau so, wie Gott uns geschaffen hat, und weil Gott uns alle so geschaffen hat, wie wir sind, darfst du auch genauso sein, wie Gott dich gemacht hat.
Und die Leute hier im Viertel haben ein ganz feines Gefühl dafür, ob du das, was du sagst, echt meinst, oder ob du das nur vorspielst oder versuchst, so ein bisschen was Besonderes oder anderes zu sein, und dann bist du unten durch. Und weil hier im Viertel Kirche gleich Beziehung ist, ist uns besonders wichtig, sowohl in den Gottesdiensten als auch in den Gemeindeangeboten, als auch wenn man uns auf der Straße trifft, einfach ganz normal und echt zu sein und eben mit ganz normalen Worten auch über die großen Probleme im Leben zu sprechen, aber eben auch über die Gottesbeziehung. Und uns dann nicht so zu verstecken hinter Worten wie Rechtfertigung und Gnade. Das sind immer so große Worte, die dann langes Echo haben. Genau, da gucken wir eben, was dahinter steht.
Für mich ist Beziehung mit dem Attribut authentisch verbunden, ganz eng verbunden. Das strahlt ihr beiden aus. Das sagt ihr, ist euch irgendwie wichtig. Gibt es diese Authentizität auch in eurer Freizeit?
Wir sind in der Freizeit ganz oft im Eishockeystadion hier bei den Fischer und Pinguins in Bremerhaven, und tatsächlich war dieser Besuch im Eishockeystadion für mich sehr augenöffnend, weil da einfach mega viele Leute waren, und seitdem versuche ich, dass meine Sprache im Eishockeystadion sich nicht groß unterscheidet von meiner Sprache in der Kirche, und das kommt bei den Leuten hier gut an.
Ihr werdet ja gerade ordentlich gehypt, das ist ja auch eine Bestätigung eures Weges. Ist das so, dass schon massig Leute bei euch anfragen, ey, ihr müsst auch mal zu uns kommen, hier mal erzählen, wie das so läuft und so? Da ist aber auch ein bisschen das Problem, dass man dann viel unterwegs ist. Ist das bei euch auch so?
Zum Teil, würde ich jetzt sagen. Also es ist so, dass wir schon häufiger mal unterwegs sind und auch andere Kirchengemeinden, Kirchenkreise besuchen. Und ich liebe das total, weil es immer auch nochmal neue Inputs gibt. Also jedes Mal, wenn ich hier Bremerhaven verlasse, dann werde ich zwar gefragt, ob ich was von Chris und mir erzählen kann, aber ich nehme auch jedes Mal einen neuen Eindruck mit. Und deswegen feiere ich das. Aber es ist auch immer so, dass wenn ich zurückkomme, ich einfach froh bin, hier wieder in Bremerhaven zu sein. Und von daher ist es ein guter Mix. Und ja,
wir werden tatsächlich von mehreren Kirchengemeinden und auch unterschiedlichen Landeskirchen angefragt. Und ich genieße diese Arbeit, weil wir da eben nicht hingehen und sagen, oh, guck mal, was wir machen, sondern wir fragen, was steht euch im Weg? Denn ihr habt alle mit einer Begeisterung angefangen und viele erhalten sich diese Begeisterung bis zum Berufsende. Aber wenn man die irgendwo zwischendrin verliert, dann mal zu gucken, was steht dir da im Weg und find einfach wieder Varianten, um diese Begeisterung selber zu leben und weiterzuschenken.
Vielleicht mal so eine Frage von uns aus, wenn ihr an die Zukunft denkt, was für Gefühle stellen sich da ein beim Ausblick? Vielleicht könnt ihr das mal so beschreiben, also auf der Gefühlsebene.
Ich bin nicht nur von Berufswegen, sondern weil Gott es mir schenkt, ein Optimist. Es gibt viele Leute, die sagen, ah, wir polieren hier das Messing auf der Titanic, es geht eh alles unter. Und ja, wie soll ich das sagen, dann könnte ich mich auch unterm Schreibtisch verstecken, aber dafür will mich dann niemand bezahlen. Genau. Und darum, ich habe ganz, ganz viel Hoffnung, weil ich jeden Tag erlebe, dass Menschen mit einer Sehnsucht zu uns kommen, uns Fragen stellen, Fragen haben zur Gottesbeziehung, zur Liebe Gottes und was das in ihrem Leben macht. Und Menschen zu begleiten bei Hochzeiten, bei Taufen, bei Beerdigungen ist so wichtig und so relevant. Und vor allem, dass wir als Kirche helfen, nicht nur uns selbst, nicht nur ChristInnen, sondern all den Menschen um uns herum in der Gesellschaft. Und auch ganz ehrlich, dem lieben Gott was zuzutrauen und mal gucken, was er auf Lager hat.
Lieber Chris Schüchtner, Max Bode, danke für das Gespräch bei uns in der Sendung. Wir wünschen euch weiter frischen Wind im Kirchensegel, da im Bremer Hafen und drüber hinaus und weiter eine abenteuerliche geistliche Reise zu neuen Ufern. Viel Erfolg dabei und Gottes Segen.
Oh, danke schön, ihr Lieben. Danke für die gemeinsame Zeit.
Ja, vielen Dank.
Uns hat es auch mega viel Spaß gemacht und uns können Sie auch folgen, dem Kirchenradio Oldenburg, denn den Podcast dieser Sendung und auch vergangener gibt es auf unserer Website www.kirchenradio-oldenburg.de. Da können Sie in Ruhe alles nachlesen und auch nachhören. Wir laden Sie wie immer zu unserer nächsten Sendung ein, die Freitag, den 14. Oktober ausgestrahlt wird. Bis dahin bleiben Sie behütet. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielkind
und Thomas Schiprow. Bis dahin. Bleiben Sie behütet und tschüss.